Deutschlandfunk, Andruck.
Montagabend, 7:15, Zeit für politische Literatur im Deutschlandfunk. Im Studio Katrin Stövesand. Die Ukraine begeht in dieser Woche ihren Nationalfeiertag, den Unabhängigkeitstag. Aus diesem Anlass habe ich mit dem ukrainischen Unternehmer Alex Lisica über sein Buch »Meine wilde Nation – Die Ukraine auf dem Weg in die Freiheit« gesprochen. Wie wiederum sein Land zum Feind der Freiheit wurde, schildert der russische Journalist Wladimir Jesipow in seinem Buch »Die russische Tragödie«. Und was die jeweilige Speisekarte über russische Autokraten und Diktatoren aussagt, lernen wir im Buch »Die Köche des Kreml« von Witold Schabowski. Wir kämpfen für die Zukunft. Und während wir arbeiten, um unser Land voranzubringen, will Donald Trump es in die Vergangenheit zurückversetzen. Und wir gehen nicht zurück. Wir gehen nicht zurück. Die demokratische Kandidatin für die US-Präsidentschaftswahl, Kamala Harris. Der Nominierungsparteitag, der heute beginnt, ist zwar nur noch pro forma. Wir nehmen ihn dennoch zum Anlass, Ihnen ein Buch vorzustellen, das den Hintergrund für diese Wahl liefert. Das gespaltene Haus, eine Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute, vom Historiker Manfred Berg. Das Leben in der Ukraine davor und danach, beziehungsweise währenddessen, während des Krieges, der jetzt schon 2,5 Jahre dauert. Das schildert der Agrarunternehmer Alex Lisica in seinem Buch »Meine wilde Nation«. Wie funktioniert Landwirtschaft, wenn Felder vermint sind? Wie organisiert man einen Betrieb, wenn Mitarbeiter zum Militärdienst wechseln? Was bedeutet es für die Arbeit, dass die Menschen vom Krieg zunehmend traumatisiert, gestresst und unausgeschlafen sind? Wie geht man mit Standortwechseln und fehlenden Ressourcen um? Alex Lisica nimmt bei all dem kein Blatt vor den Mund und berichtet auch, was in der Ukraine nicht gut organisiert ist, wo die Bürokratie lähmt und wo die Heldenverehrung womöglich zu weit geht. Wir haben vor der Sendung über sein Buch gesprochen. Herr Lisica, Sie leiten eine der größten Agrarfirmen in der Ukraine. Ihr Unternehmen besteht aus mehreren Höfen und Produktionsstätten an verschiedenen Orten. Und Sie schreiben, ein Großteil der Anbaufläche war zeitweise verloren an die russischen Besatzer. Gab es für Sie vor dem Krieg irgendwelche Möglichkeiten, Vorsorge zu treffen, wie Sie Ihre Arbeit aufrechterhalten können?
Also ich habe vor dem Krieg ehrlich gesagt fest geglaubt, dass die Russen doch einmarschieren. Wir wussten nicht, von welcher Seite und wann und wie. Insofern habe ich angefangen, schon Wochen vor dem Anfang des Krieges mit Kollegen darüber zu diskutieren, was wäre denkbar, was wäre möglich. Und wir haben unterschiedliche Szenarien, genau gesagt drei, besprochen. Das erste Szenario war, dass die Russen eigentlich vom Osten durch Donbass einmarschieren. Das heißt, wir bleiben dann irgendwie verschont. Das zweite Szenario, die gehen dann von Süden über Odessa und Osten. Und das dritte, die gehen halt praktisch von allen Seiten. Das dritte Szenario leider ist eingetroffen. Wir haben befürchtet, dass das Erste, was nicht funktionieren wird, das ist gerade die Mobilverbindung bzw. Internet und alles damit verbunden. Ne? Und deswegen haben wir dann auch vor Wochen schon etliche Funkgeräte gekauft, die eigentlich ohne Mobilverbindung möglich waren, in Einsatz zu nehmen. Wir haben auch gedacht, dass dein Geld nicht verfügbar wird. Deswegen haben wir dann auch bei der Bank Geldscheine abgeholt und verteilt den Betriebsleitern, damit sie was in der Kasse haben. Und wir haben natürlich auch gedacht, was passiert halt mit den Menschen auf dem Land. Insofern, wir haben dann etliche Nahrungsmittelvorsorgen geleistet, damit auch etwas bleibt. Keiner hat damit gerechnet, dass der Krieg 2,5 Jahre dauern wird. Wir haben irgendwie gedacht, dass vielleicht mal 2 Wochen, vielleicht mal 3 Wochen. Ich habe selber bei mir in der Wohnung alles Mögliche eingekauft. Ja, aber es lief ganz anderes. Wir waren in Besatzung praktisch 2 Monate.
Bei Ausbruch des Krieges lebten sie ja in Kiew, zwischendurch waren sie in der Westukraine, dann in den Karpaten, schreiben sie in ihrem Buch. Dann wollten sie mit dem gesamten Betrieb nach Poltawa umziehen, das war dann aber auch nicht mehr sicher vor Angriffen. Wie hat sich ihr Leben in den vergangenen 2,5 Jahren verändert?
Das Leben hat sich komplett verändert und Sie haben recht, der Krieg angefangen am 24. Ich war in Kiew. Blöderweise habe ich ja die Wohnung gegenüber der Sicherheitszentrale der ukrainischen Sicherheitsdienste. Und deswegen wurde mir dringend empfohlen, halt aus Kiew abzureisen. Und ich war dann in allen möglichen Ecken des Landes. Was aber sich verändert hat, ist im Grunde genommen das ganze Leben. Wir verstehen, dass wir das Leben, was wir vor dem Krieg hatten, nie mehr haben werden. Mhm. Das ist für uns auch klar mittlerweile. Was man gelernt hat, die Entscheidungen sehr schnell zu treffen, nicht lange zu diskutieren, lieber später sich zu entschuldigen, dass die Entscheidung falsch war bzw. nicht zutreffend war. Wir haben auch gelernt, auf die Menschen aufzupassen, die bei uns sind, in der Familie, bei der Arbeit, in dem Unternehmen. Aber wir haben auch gelernt, das Zusammenhalten ist entscheidend wichtig für den Sieg.
Und Sie schreiben auch, dass Sie viel über Ihre Landsleute gelernt haben, denn Sie haben sie zu Beginn falsch eingeschätzt. Sie hätten erwartet, dass sie bei einer Invasion kapitulieren würden. Warum haben Sie das angenommen?
Wir haben vor dem Krieg in unseren Unternehmen bzw. in unseren Gebieten, wo wir arbeiten, ständige Umfragen machen lassen. Und da stand unter anderem auch die Frage, Verhältnis zu Russland, ob Russen halt Brudersvolk sind oder nicht und so weiter und so fort. Und erstaunlicherweise in unseren Regionen, über 70% haben immer wieder gedacht, das ist ein Brudervolk und da passiert ja nichts. Da hat keiner geglaubt. Und mit so einer Hypothese dachte ich mir, okay, wenn die Russen da einmarschieren, da passiert ja nichts. Ich komme selber aus dem Norden des Landes, ich kenne meine Familie, ich kenne meine Landsleute und ich war mir super sicher, dass genau so passiert. Aber erstaunlicherweise, da passiert da ganz anderes. Und die Menschen sogar in meinem Dorf sind gegen Russen aufgestanden, haben gesagt, nee, wir machen das nicht, wir wollen das nicht. Wir wollen die Freiheit, wir wollen nicht das Russland, was momentan als Staat zu bezeichnen ist. Das ist ja irgendwie so ein Gitterkammer, das ist ja nicht das Land, was wir eigentlich uns wünschen. Und das ist das Erstaunliche dabei.
Ist dieser Widerstand auch Teil dieser Wildheit, von der Sie ja schreiben, Ihre Nation?
Genau, das Wilde ist nicht das Chaos oder Unkontrollierbarkeit, sondern das ist auch die Möglichkeit, beziehungsweise das ist auch die Suche nach der Freiheit. Mhm. Wir wollen tatsächlich frei sein. Die Ukraine war lange Zeit unterdrückt unter der Sowjetunion. Die Wildheit in unserem Fall oder in meinem Fall ist eigentlich die Kreativität und die Unabhängigkeit und die Fähigkeit, trotz allen Problemen, Widrigkeiten, unseren eigenen Weg zu gehen. Das ist ein Symbol für den Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung. So sehe ich das.
Sie haben ja auch einige historische Kapitel in Ihrem Buch, die uns manche Abläufe und Eigenheiten der Ukraine besser verstehen lassen. Und es gibt viele Anekdoten. Dabei sind auch einige tatsächlich lustige Geschichten bei all dem Traurigen, das wir über den Krieg lesen. Zum Beispiel die Kartoffelautomatik, die hat mir sehr gut gefallen. Also wann immer Gäste kommen, schreiben sie, wird erstmal ein großer Topf mit Kartoffeln aufgesetzt, die man auch immer im Haus hat. Dahinter steckt allerdings wieder eine traurige Geschichte, nämlich der Holodomor, der große Hunger. Und auch jetzt während der Besatzung, schreiben sie, spielt die Kartoffel eine zentrale Rolle für die Menschen. Das ist sehr berührend, wie sie das schildern, dass die teils roh gegessen wurden während der Besatzung, weil es nichts anderes gab. Wie groß ist die Angst der Menschen vor Mangelversorgung, vor Hunger letztlich?
Es kommt darauf an. Also meine Mutter ist ja 82, lebt jetzt auf dem Land in der Nähe von der Stadt Tschernigow an der russischen Grenze. Und die ruft mich jeden Tag an und sagt, ich muss jetzt auch Kartoffeln schnell mal aus der Erde holen. Ich sage, Mama, da gibt's doch genug zu essen. Aber nein, die denkt ganz anderes. Ich denke, bei den Älteren ist noch dieses Gefühl, wir haben da ein Problem mit Nahrungsmitteln. Bei den Jüngeren ist nicht mehr so. Die sind gut versorgt. Das ist im Grunde genommen, gibt's alles Mögliche, sogar auf dem Land zu kaufen. Insofern, ich glaube nicht, dass die meisten haben jetzt auch ein Problem mit der Nahrungsmittelversorgung. Was Menschen jetzt auch sich überlegen und planen, das ist die Energieversorgung. Also wir haben tatsächlich riesengroße Probleme mit Energie und Elektrizität und da machen sich wirklich viele Gedanken, wie werden wir halt über den Winter kommen.
Sie waren ja auch in administrative Abläufe integriert, haben auch Kontakt zu Regierungsvertretern und man liest immer wieder Ihre Skepsis in Bezug auf Präsident Zelensky heraus. Als Krisenmanager hat er Sie schließlich überzeugt, wenn es hoffentlich bald ein tatsächliches Nach dem Krieg gibt. Wie sehen Sie da Zelenskys Zukunft, wenn er überhaupt selbst eine politische Zukunft will nach dem Krieg?
Ach, wissen Sie, Herr Zelensky hat nach seiner Wahl 2019, 2020 ein Büro geöffnet, was von dem Ex-Georgiens-Präsident Saakaschwili geleitet wurde. Und dieses Reformbüro hieß Office der einfachen Entscheidungen. Und dieses Office sollte eigentlich bestimmte Sachgebiete halt bearbeiten und auch Vorschläge für das Parlament, Regierung machen im Bereich Wirtschaft. Das Problem ist aber, es gibt in der Wirtschaft keine einfachen Entscheidungen. Wir haben da auch in dem Zusammenhang etliche Themen diskutiert, wie zum Beispiel Arbeitsrecht oder halt Mehrwertsteuer abschaffen und so weiter und so fort. Also das Problem ist ja, und wir gehen und steuern halt auf die EU. Und da werden keine einfachen Entscheidungen geben. Und ich denke, für Herrn Zelensky wird auch entscheidend wichtig sein, nach dem Krieg tatsächlich ein Ministerkabinett zusammenzubasteln, was jetzt nicht an Quick Wins interessiert ist, sondern an langfristig Entscheidungen und Folgen vor allem. Und das ist ja, denke ich mir, wird für ihn schwierig sein.
Sie sind jetzt auch für eine Brigade an der Front zuständig. Das war Zelenskys Idee, den Kommandeuren Berater aus der Wirtschaft zur Seite zu stellen. Sie waren da zuerst skeptisch. Aber es geht dabei, schreiben Sie, nicht nur um materielle Hilfe oder darum, Kampagnen zu organisieren, sondern es geht auch um Rückhalt für die Soldaten in der Gesellschaft. Wie funktioniert das inzwischen?
Das funktioniert eigentlich hervorragend und muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine super tolle Idee von Herrn Zelensky, muss ich ja auch unterstützen. Also wir haben super engen Draht jetzt auch von unserer Firma zu der Brigade, zu der Leitung der Brigade. Wir diskutieren praktisch jeden Tag. Wir helfen auch sehr viel bei verschiedenen Sachen. Also die Brigaden bzw. die ukrainische Armee ist gebildet worden nach dem sowjetischen Prinzip. Jetzt müssen sie im Laufe des Krieges auf westliche NATO-Standards umzoomen. Und das ist ja schwierig für die. Also der Brigadeleiter ist ja mittlerweile 29, der hat nie im Leben irgendwas mit der Wirtschaft gehabt, der hat nie irgendwas mit der Bank was gehabt, Kontoführung und das und jenes und anderes. Jetzt müssen sie das machen. Insofern, wir stehen da zur Verfügung, wir helfen da gerne und es wird auch geschätzt. Also ich merke, das wird auch geschätzt von der Brigadeleitung. Wenn ich jetzt zur Brigadeleitung komme, da wird schon gesehen, halt, dass es eine enge Zusammenarbeit ist, dass es eine Offenheit ist. Also das funktioniert eigentlich super gut.
Sie schildern ja auch die wirtschaftlichen Nöte, die Ihr Betrieb aushalten musste, die ständige Sorge um die Existenz. Sie verlieren auch Mitarbeiter an den Militärdienst und schreiben auch von der psychischen Belastung der Menschen, die natürlich auch wieder ihre Arbeit beeinträchtigen kann. Wie sieht die Situation in Ihrem Unternehmen derzeit aus?
Derzeit sieht ja deutlich besser aus und vor allem dadurch, dass wir endlich mal wieder exportieren können über Odessa. Und das ist dann natürlich für uns ein riesengroßer Vorteil, über die westliche Grenze mit der Bahn zu exportieren. Das war super schwierig und teuer für uns. Jetzt mittlerweile läuft ja alles ganz gut und insofern haben wir jetzt angefangen, auch im Jahre 2024 über die Investitionen nachzudenken. Wir haben jetzt 12 Millionen Dollar investiert in Getreidewagen. Wir haben jetzt auch etliche andere Investitionen geplant. Insofern, es sieht momentan deutlich besser aus, als es mal vor 2 Jahren war.
Der Untertitel Ihres Buches lautet Die Ukraine auf dem Weg in die Freiheit. Und das heißt für Sie auch in Freiheit in die Europäische Union. Die wiederum, schreiben Sie, verlangt von der Ukraine, ihre Wildheit zu zähmen. Welche Schritte sind da zu tun?
Das sind etliche Schritte zu tun und wir gucken jetzt gerade auch gemeinsam mit der Regierung, was eigentlich gemacht werden soll im Laufe der nächsten Jahre, damit die Ukraine halt das Programm, was heißt Ukraine Facility Programm von der EU auch tatsächlich realisiert. Und da sind zum Beispiel gerade die Hälfte der allen möglichen Entscheidungen, die getroffen werden sollen im Zuge der EU-Integration, die sind auch verbunden mit der Landwirtschaft. Und da sind natürlich etliche Sachen, die für uns etwas schmerzhaft sind, zum Beispiel auch Einsatz von allen möglichen Pflanzenschutzmitteln, Einsatz von Drohnen und so weiter und so fort, wo die ukrainische Landwirtschaft schon ziemlich Vorteile hatte. Also ich denke, das wird schmerzhaft sein für viele in der Ukraine, aber das ist auch machbar und das wollen wir auch. Insofern versuche ich es nicht nur in der EU auch aufzuklären und zu sagen, bitte, Ukraine ist etwas anderes, etwas wild, aber das heißt nicht, dass wir nicht zur EU gehören. Ich versuche auch in der Ukraine das zu stellen. Ja, es wird schwierig für uns. Es ist keine einfache Aufgabe, jetzt zu sagen, wir werden in die EU gehen, aber es geht.
Sie schreiben über den 30. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit. Das war im August 2021. Die großen Feierlichkeiten damals. Wie begehen Sie dieses Mal diesen Jahrestag?
Also es wird definitiv nicht gefeiert und es wird ein Meeting geben, wurde schon initiiert von dem Präsidenten. Ich weiß aber nicht, wo. Der Präsident übrigens hat jetzt auch initiiert ein Treffen der Landwirte nächste Woche. Aber es wird im Fall nicht groß angelegt. Das wird ein kleines Treffen, wo dann über die aktuelle Situation diskutiert wird und nichts weiter.
Alex Lisica war das und wir sprachen über sein Buch Meine wilde Nation, die Ukraine auf dem Weg in die Freiheit. Es ist bei CH Beck erschienen, füllt 285 Seiten und kostet 26 Euro. Ukrainer kämpfen für ihre Freiheit. Die Russen haben diese zumindest zum großen Teil aufgegeben. Mehr noch, sein Land habe sich zum Feind der Freiheit gewandelt, schreibt der russische Journalist Wladimir Jesipow in seinem Buch »Die russische Tragödie«. Jesipow war Chefredakteur der russischen Lizenzausgabe des Geo-Magazins, bevor der deutsche Verlag wegen des russischen Gesetzes zur Bekämpfung ausländischen Agententums das Land verlassen musste. Jesipow lebt heute in Berlin und ist Redakteur der Deutschen Welle. In seinem Buch beschreibt er die politische Entwicklung Russlands in den vergangenen 3 Jahrzehnten. Andrea Lieblang hat es für Andruck gelesen.
Eine Wiederwahl von Boris Jelzin schien 1996 unwahrscheinlich. Als Favorit galt der Kommunist Gennadi Sjuganow, was Russlands Oligarchen um jeden Preis verhindern wollten. Besser ein alkoholkranker Jelzin als die Wiederkehr eines Kommunisten. Für Wladimir Jesipow ist diese zweite Wahl ein Schlüsselereignis für die Selbstzerstörung der russischen Demokratie. Denn unterstützt von US-Beratern spielten 3 der mächtigsten Oligarchen in ihren eigenen Medien mit der Angst. Es war von drohenden Lebensmittelengpässen die Rede, gar von Hinrichtungen, sollte Sjuganow gewinnen. Desinformationen gab es also schon vor Putin. Und Jelzin gewann.
Diese Wahl gilt als ein Paradebeispiel der dreisten Manipulation der öffentlichen Meinung und als Beginn der russischen Demokratieverdrossenheit. Die Langzeitfolgen waren verheerend. In der Bevölkerung entstand der Eindruck, dass die Presse per se nicht unabhängig sein kann, sondern sich immer an einen der politischen Akteure verkaufen muss.
Russland stand wirtschaftlich am Abgrund. 1992 hatte es eine Hyperinflation von 2500% gegeben. Das Volk lebte am Existenzminimum. Die russische Demokratie, schreibt Jesipow, hatte den Beigeschmack von Hunger. Hilfe in Form von Care-Paketen kam aus den USA und Deutschland, was Putin später als Einmischung des Westens darstellte. Zudem war das Land von mafiösen Strukturen unterwandert.
Es war die Freiheit einer Savanne, in der jeder völlig frei war, das zu jagen, was ihm gefiel, ohne jegliche Verantwortung. Die russische Gesellschaft wollte einen starken Präsidenten und eine stabile Wirtschaft. Sie bekam beides.
Am 31.12.1999 wurde Putin Präsident. Er hatte Glück, denn der Ölpreis verachtfachte sich zwischen 1999 und 2008. Die Realeinkommen wuchsen um rund 10% pro Jahr. Nach Jahren der Krisen und der internationalen Bemitleidung war Russland wieder wehr. Doch
die russische Freiheit war nicht die Art von Freiheit, die man in Europa kannte. Es war die Freiheit des Shoppens, Geldausgebens, aber nicht die Freiheit der politischen Beteiligung. Es war nicht die Wahl zwischen den Parteien, sondern die Freiheit der Wahl zwischen Dutzenden Kaffee- und Hunderten Teesorten, zwischen neuen Automarken und Urlaubsdestinationen. Und es war die Freiheit zu schweigen.
Fürs Schweigen beschenkte Putin sein Land. Er senkte den allgemeinen Steuersatz von 30 auf 13% für alle, unabhängig ob Professor oder Verkäuferin. Und der ständigen Wut seines Volkes über verstopfte Straßen und überfüllte Metros setzte er mit massiven Infrastrukturmaßnahmen ein Ende. Wer Bequemlichkeit der Freiheit vorzieht und bei der großen Politik den Mund hält, genießt einen gewissen Wohlstand. Was auch die Frage beantwortet, warum die russische Mittelschicht nicht längst gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen ist.
Nach einer Schätzung aus dem Jahr 2015 bestand mehr als die Hälfte der russischen Mittelschicht aus Staatsbediensteten und Mitarbeitern von Staatsbetrieben. Als Besserverdiener würde man zweimal überlegen, bevor man auf irgendeine Anti-Regierungsdemonstration ging.
Ganz anders die streitbare Ukraine. Massen harrten 2004 in Zelten bei klirrender Kälte aus, damit der westlich orientierte Kandidat gewinnt, nicht der Favorit des Kreml. Trotzdem musste Putin nie ukrainische Verhältnisse befürchten. Das hängt auch mit dem russischen Wahlgesetz zusammen.
Kein einziger der russischen Staatschefs kam an die Macht durch eine Wahl. Sie waren schon an der Macht und stellten sich dann einer Wahl als einer zusätzlichen Legitimation. Dazu wurde bereits 2006 der Tatbestand der geringen Wahlbeteiligung abgeschafft. Selbst wenn fast das ganze Land nicht zur Abstimmung käme, würde ihr Ergebnis auch mit einer einzigen abgegebenen Stimme gelten.
Jesipow erinnert daran, dass bereits im Jahr 2000 eine sogenannte Doktrin der Informationssicherheit verabschiedet wurde, in der unter anderem das Berufsbild der JournalistInnen neu definiert wird.
Eine strikte Trennung zwischen Fakten und Meinungen gab es nicht. Dazu kommt ein entspannter Umgang mit der Wahrheit. Selbstständiges, kritisches Denken, eine essentielle Voraussetzung für den Job, ist grundsätzlich kein Bestandteil der Ausbildung. Aber die Russen sind es gewohnt, dass ihre Gedanken von außen gesteuert werden.
Im Unterschied zu den meisten westlichen Staaten. Doch auch dort wollte und will Putin mitreden.
ARD und ZDF konnten sich vor Programmbeschwerden kaum retten. Dass der Chefredakteur der Tagesschau keine Anweisungen aus Schloss Bellevue bekommt und dass auch der BND nicht an der Programmgestaltung der großen TV-Sender beteiligt ist, das alles ist für die russische Politik keine Selbstverständlichkeit.
Wladimir Jesipow ist ein bemerkenswertes Buch über 30 Jahre russischer Geschichte gelungen und über die Denkmuster seiner Landsleute. Er schreibt in vielen Vor- und Rückblenden, springt zwischen den Jahrzehnten hin und her und stellt Fakten in immer neue Zusammenhänge. Das könnte beim Lesen schnell verwirren, tut es aber nicht, weil Jesipow einen leichten, gut lesbaren Stil findet. Ohne Wertung oder gar Zynismus, mit größtmöglicher Objektivität und einem akribischen Dossier am Ende, legt der Autor ein Stück bedeutender Zeitgeschichte vor.
Andrea Lieblang besprach Wladimir Jesipow, die russische Tragödie, wie meine Heimat zum Feind der Freiheit wurde. Im Heine Verlag erschienen, 319 Seiten stark, Preis 18 Euro. Thank you. Der polnische Journalist Witold Szabłowski ist mit seinen Reportagen und Essays bekannt geworden. Er schrieb über türkische Ehrenmorde oder junge Albaner auf ihrem illegalen Weg in die EU. Viele seiner Texte sind später in Buchform erschienen und wurden mit wichtigen Preisen ausgezeichnet. Doch bevor Witold Szabłowski Journalist wurde, arbeitete er als Koch. So lag es nahe, seine beiden Interessen, das Schreiben über Politik und die Küche, zusammenzubringen. Das erste Buch war über die Köche bekannter Diktatoren wie Pol Pot und machte ihn auch in Deutschland einem breiteren Publikum bekannt. Das zweite in diesem Stil ist nun Die Köche des Kreml. Melanie Longerich hat es für Andruck gelesen.
Heute wäre das Schreiben dieses Buches nicht mehr möglich, schreibt Witold Szabłowski im Vorwort seines Buches Die Köche des Kreml. Denn als das Buch des polnischen Journalisten veröffentlicht wurde, war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits im Gange.
Ich habe Die Köche des Kreml nur zu Ende bringen können, weil sich niemand in Wladimir Putins Land vorstellen konnte, dass die Mechanismen der Macht Putins und die seiner Vorgänger so gut anhand der Küche dargestellt werden können.
Es ist bereits Witold Szabłowskis zweites Buch in diesem Stil. Beim ersten, mit dem Titel »Wie man einen Diktator satt bekommt«, schaute er den Köchen von Pol Pot, Fidel Castro oder Saddam Hussein in die Töpfe und ließ gleichzeitig eine Art kulinarisches Porträt des 20. und 21. Jahrhunderts entstehen, das die Architektonik der Tyrannei gleich mitlieferte. Und nun also schaut Szabłowski, der mit Anfang 20 selbst als Koch in Kopenhagen gearbeitet hat, bevor er als Reporter zur polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza wechselte, nun also schaut Szabłowski in russische, sowjetische und wieder russische Geschichte vom Ende der Zarenzeit bis heute.
Wladimir Putin machte einen großen Fehler, als er in die Ukraine einmarschierte. Einen Fehler, der ihn seine Macht und vielleicht sein Leben kosten könnte. In Russland werden Diktatoren schon lange nicht mehr von der Straße gestürzt, sondern durch Palastintrigen, an denen Dienstpersonal, Leibwächter, Köche, Chauffeure beteiligt sind. Vielleicht sitzt der Koch, der ein paar Tropfen Gift in Putins Suppe träufeln wird, bereits im Kreml.
Anhand von 18 Menüs lässt der Autor Köchinnen und Köche, deren Nachkommen, aber auch andere eng involvierte Geschichten erzählen. Vom letzten Koch des Zaren, von Lenin, der ein Leben lang unter Magen- und Verdauungsproblemen litt. Stalin war es dann, der begann, mit Nahrungsmitteln Politik zu machen. Und Szabłowski legt anhand des Holodomor nahe, von wem Putin sich abgeguckt haben könnte, die Welt mit der Blockade von ukrainischen Getreideschiffen zu erpressen. Dieses Kapitel über den großen Hunger, mit dem Stalin 1932 bis 1933 die Sowjetukrainer geißelte, um die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durchzusetzen, ist ihm besonders eindrücklich gelungen. Die über 90-jährige Vera Mordko erzählt ihm ihre traumatischen Kindheitserinnerungen. Und sie hatte noch Glück. Ihre Mutter arbeitete als Köchin der Kolchose.
Frau Vera erzählt weiter, die meisten, die in der Kolchose arbeiteten, überlebten dank ihrer Suppe. Aber meine Mama hatte schließlich Kinder zu Hause. Sie musste auch an uns denken. Und als uns niemand sehen konnte, gab sie uns 3 kleine rote Rüben. Nehmt sie mit nach Hause, Kinder. Ich koche euch auch eine Suppe. Ich schäme mich, das zu erzählen, aber wir waren so hungrig und 3 rote Rüben in einer Zeit des Hungers waren einfach unglaublich verlockend. Und dann aßen wir die Rüben einfach auf. Abends kam unsere Mutti aus der Kolchose nach Hause. Als sie herausfand, dass wir sie aufgegessen hatten, schrie sie uns nicht an oder schlug uns. Sie fing nur an zu weinen. Sie weinte so schrecklich, weinte und weinte, und ich hatte Angst, dass sie nie mehr aufhören würde.
Aber Szabłowski widmet sich auch dem üppigen Essen und wie man damit Ziele erreicht. Auch hier war es Stalin, der die Maßstäbe setzte, wie der Autor am Festessen beschreibt, das der sowjetische Diktator für die Sieger des Zweiten Weltkriegs anlässlich der Konferenz von Jalta ausrichten ließ. Sein georgischer Koch Sascha servierte Truthahn mit Soße aus Quitten und Orangen und Wolfsbarsch in Champagnersoße.
Stalin weiß bereits, welchen Eindruck üppig gedeckte Tische auf seine Gäste machen. Hier in Jalta bekommt Roosevelt nun einen riesigen sowjetischen Truthahn geschenkt. Es war Sascha gewesen, der Stalin daran erinnert hatte, dass man in Georgien jemanden, den man mit seinem Reichtum beeindrucken wollte, an seinen Tisch einlud. Stalin hat in Jalta schließlich alles herausgeholt, was er sich vorgenommen hatte.
Auch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl schildert Witold Schabowski aus Sicht von Betroffenen, ebenso wie die sowjetische Invasion in Afghanistan. Bei der ersten lässt er die Kantinenköchin erzählen, bei der zweiten die Truppenköchin, Mama Nina genannt. Sie wird begreifen, dass es sich, anders als die sowjetische Propaganda damals schon behauptete, nicht um eine friedliche Intervention in einem befreundeten Land handelte, sondern um Krieg. Eine Erkenntnis, die Hoffnung mache, umschreibt es Witold Schabowski und die er auch bei der russischen Bevölkerung hinsichtlich der Ukraine nicht aufgebe. Einen besonderen Seitenhieb auf den amtierenden russischen Präsidenten hat er sich dann bis zum Schluss aufgehoben. Nämlich die Geschichte von Putins Großvater Spiridon, der angeblich für Rasputin gekocht hatte und auch für Lenin und Stalin. Dieses Gerücht hatte Putin selbst vor seiner ersten Präsidentschaftswahl gestreut, als großartigen Werbegag, weil er so in seiner Biografie Epochen vereinen könne, wie Schabowski schreibt, für die Russen, trotz all des Bösen, das damals geschehen sei, ein nostalgisches Faible hätten.
Die Geschichte von Spiridon Putin ist vielleicht das schönste Beispiel dafür, wie russische Propaganda hinter den Kulissen funktioniert. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Wichtig ist, dass die Menschen daran glauben.
Wer schon bei den Köchen der Diktatoren gerne mit an der Herdplatte stand, wird Schabowskis Köche des Kreml lieben. Ein gekonnt recherchiertes, beeindruckend leicht erzähltes Buch über die schwere Kost der russisch-sowjetischen Geschichte.
Melanie Longerich war das über Die Köche des Kreml, wie Russland mit Essen Politik macht, von Witold Schabowski. Übersetzt von Paulina Schulz-Gruner im Katapult Verlag erschienen. Die 427 Seiten kosten 26 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur.
I am running and gonna win again.
US-Präsident Joe Biden war das nach dem missglückten TV-Duell mit Donald Trump. Er werde antreten und gewinnen. Nur wenig später sah das ganz anders aus. Mittlerweile haben die Demokraten bekanntermaßen Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen für die Präsidentschaftswahl im November geschickt. Heute beginnt der Nominierungsparteitag, auf dem Harris formell noch einmal als Kandidatin benannt wird. Und wir nehmen das zum Anlass, Ihnen ein neues Buch über die Konflikte und Herausforderungen in den USA vorzustellen. Verfasst hat es Manfred Berg, Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg. Titel: Das gespaltene Haus, eine Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute. Thilo Kössler stellt es vor.
Auf der einen Seite eine wahre Kamala-Mania, auf der anderen, der republikanischen Seite, tiefe Verunsicherung. Das Blatt hat sich dramatisch gewendet. Doch für Prognosen ist es zu früh. Zumal die Voraussetzungen, die Zusammenhänge, die politischen und gesellschaftlichen Bruchlinien unverändert geblieben sind und diese Präsidentschaftswahl im November zu einer wahren Schicksalswahl machen. Das Buch von Manfred Berg liefert alle Hintergründe zu diesen Verwerfungen und es besticht durch seine klare Fragestellung und Systematik. Der Autor legt seinen Fokus auf jene Entwicklungen und Themenkomplexe, die die Polarisierung der US-amerikanischen Politik und Gesellschaft am stärksten befeuert haben, wie er im Vorwort schreibt. Seine Suche nach den Ursachen und den Faktoren der Polarisierung gliedert Berg in drei Teile. Im ersten Teil schildert er, wie der liberale Konsens in den 1960er und 70er Jahren zerfiel. In erbitterten Auseinandersetzungen über den Vietnamkrieg, im Rassenkonflikt und in den kulturrevolutionären Umbrüchen der Radical 60s, wie der Autor die 68er Revolten nennt. Im zweiten Teil schildert Berg die Transformation der amerikanischen Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung, die wachsende soziale Ungleichheit, den tiefgreifenden demografischen Wandel, die Erosion des Vertrauens in Politik und Institutionen, die Radikalisierung am rechten Rand. Das liest sich als stringente und fundierte historische Herleitung des radikal-militanten Trumpismus, den Berg im dritten Teil seines Buches seziert. Es ist evident, dass Donald Trump nicht Auslöser der tiefen Spaltung Amerikas ist, sondern deren Symptom. Berg schreibt:
Die USA waren im frühen 21. Jahrhundert in verfeindete Lager zerfallen, die sich gegenseitig abgrundtief misstrauten und kaum noch auf einen Grundkonsens über die Wirklichkeit verständigen konnten.
Aus dieser emotional aufgeladenen Mixtur an Reizthemen konnte Trump politisch aus dem Vollen schöpfen.
Donald Trumps politisches Geschäftsmodell beruhte darauf, systematisch das Vertrauen in die politischen Institutionen, Eliten und etablierten Medien zu zerstören und sich selbst als Rächer eines betrogenen Volkes zu präsentieren.
Mit welch demagogischer Präzision Trump seither die Ängste seiner politischen Klientel bedient, lässt sich an zwei Beispielen deutlich machen. Erstens, die politische Bewegung Donald Trumps speist sich aus dem ökonomischen Niedergang und der sozialen Marginalisierung all jener, die sich als Opfer der Globalisierung sehen. Berg schreibt:
Die Globalisierung hat den alten Klassenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit durch einen neuen Antagonismus zwischen liberal und kosmopolitisch denkenden Modernisierungsgewinnern einerseits und den Modernisierungsverlierern der alten Arbeiter- und Mittelschichten andererseits ersetzt.
Beispiel 2. Die Angst vor dem Status- und Werteverlust. Die weiße Bevölkerungsmehrheit Amerikas bangt um ihre Vorherrschaft. Die Demografieforschung ist überzeugt, dass diese weiße, überwiegend christliche Mehrheit in den USA Mitte der 2040er Jahre in der Minderheit sein wird. Deshalb steht auch das Thema Einwanderung ganz oben auf der Agenda Donald Trumps. Und er trifft damit genau den Nerv. Zitat:
Angesichts der Verunsicherung, die weite Teile der weißen Mehrheit in den USA erfasst hat, hat sich der Ethnonationalismus erneut als attraktives Identifikationsangebot erwiesen. Es bleibt diese Herausforderung: Wie sind nationale Integration und demokratische Regierung in einer multiethnischen Gesellschaft möglich, in der die bislang dominierende Mehrheit ihren Status verlieren wird?
Der Autor hat dafür keine Antwort, wie er im Übrigen auch keinerlei Lösungsansätze für die Herausbildung einer neuen, übergreifenden nationalen Identität hat. Er befürchtet sogar noch eine Verschärfung der Konflikte. Dafür sprechen die multiplen Bruchlinien, die sich durch Land und Gesellschaft ziehen.
Kosmopolitische und multiethnische Großstädte und Küstenstaaten gegen das Heartland, religiöse gegen säkulare. Woke Identitätspolitik gegen rechte Kulturkrieger, CNN gegen Fox News, Gun Rights gegen Gun Control, Gewinner gegen Verlierer der Globalisierung.
Spätestens seit den Gewaltexzessen vom 6. Januar 2021 ist offensichtlich, wie groß die Gefahr eskalierender politischer Gewalt tatsächlich ist. Das Szenario eines neuen Bürgerkriegs ist keinesfalls abwegig. Manfred Berg sagt im Interview:
Die Gefahr, dass sich eine politische Gewalteskalation auftürmt, die dann zu immer mehr Terrorakten, zu Attentaten, zu gewaltsamen Zusammenstößen der ideologisch verfeindeten Lager führt, die ist sehr real. Und der Anschlag auf Donald Trump am 13. Juli war nur ein Beispiel dafür.
Zumal sich die Republikanische Partei unter Trump zu einem Kampfbund militanter weißer Nationalisten entwickelt hat, wie Berg schreibt. Er will auch die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es zu einer schleichenden Sezession zwischen republikanisch und demokratisch geführten Bundesstaaten kommt. Was aber hätte das alles für uns in Europa zu bedeuten? Berg sieht nicht nur den globalen Sicherheitsaspekt, der beim Niedergang der Großmacht USA den Autokraten Putin oder Xi Jinping in die Hände spielen würde. Er sieht auch die europäischen Demokratien in Gefahr und zitiert Alexis de Tocqueville, der im 19. Jahrhundert ein epochales Buch über die amerikanische Demokratie geschrieben hat und zu dem Ergebnis kam, dass der Blick nach Amerika immer auch ein Blick in die eigene Zukunft Europas ist.
Tocqueville hat damals gesagt, die Demokratie ist die Zukunft Europas. Heute wird man sich die Frage stellen müssen, ob wir nicht ganz ähnliche Probleme haben. Das ist ganz offensichtlich der Fall. Und deshalb sitzen wir hier politisch-kulturell durchaus im selben Boot.
Manfred Berg verweigert sich jedem Problemlösungsoptimismus, wie er schreibt, weil das nicht Aufgabe des Historikers sei. Aber er ist ein schonungsloser Analytiker. Und das macht die Lektüre so gewinnbringend. Er geht streng deduktiv vor und entwickelt aus dem Kompendium historischer Fakten das ungeschminkte Bild einer Gegenwart, so unfreundlich sie auch sein mag. Kurzum, dieses Buch ist eine Empfehlung für alle, die das Phänomen Trump und die gefährliche Entwicklung in den USA verstehen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen wollen.
Das Fazit von Thilo Kössler über Manfred Berg, Das gespaltene Haus, eine Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute. Im Kletz-Kotter Verlag erschienen, Umfang 541 Seiten, Preis 35 Euro. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um Migration und Flucht nach Deutschland gehen. Der Historiker und Kulturwissenschaftler Klaus Neumann hat sich für sein Buch Blumen und Brandsätze angeschaut, wie es seit Ende der 80er Jahre um die Willkommenskultur bestellt war. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.